Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
Meine Exzellenz, meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank erstmal für die herzliche Einführung. Ich habe mich sehr gefreut, als ich die Einladung bekommen habe. Ungewöhnlich, vor allem in der Tat, weil man dann die Gelegenheit hat, hier im Dom auch noch mal die besonderen Teile sozusagen zu sehen, wie ich auch gerade eben gehört habe, was sonst nicht so üblich ist. Aber ich freue mich umso mehr, Sie hier heute Abend begrüßen zu dürfen, weil in der Tat ein wunderschöner Frühlingsabend, den man sicherlich auch anders verbringen kann. Aber abgesehen vom Fußball, ich bin kein Fußballfan, insofern habe ich da keine Probleme mit, aber ich will mich jetzt nicht gleich outen oder vielleicht meine letzten Sympathien hier verscherzen. Ich freue mich, dass Sie heute Abend da sind und ich will Sie versuchen, ein wenig mit auf eine kleine Reise zu nehmen. Ja, es wird auch einen kurzen Werbeblock für den Verfassungsschutz geben, das werden Sie mir bitte hoffentlich verzeihen. Aber wenn ich natürlich über bestimmte Dinge rede, einschätze, dann hilft es wenig, wenn Sie nicht ungefähr einsortieren können, warum macht der das und wie hängt das vielleicht auch mit den speziellen Aufgaben des Verfassungsschutzes zusammen. Ich verschanze mich sonst ungern hinter irgendwelchen Podien und würde eher da unten mit Ihnen zusammen, vor Ihnen zusammenturnen, aber das Mikrofon ist sehr empfindlich, deswegen will ich versuchen auch zumindest, wenn Sie, damit Sie mich verstehen, von hier zu agieren. Hier ein wunderschönes Foto unseres Dienstgebäudes, echte Platte, ist auch nicht mehr ganz so schön, könnte mal wieder ein bisschen Farbe vertragen, aber ein Wahrzeichen auch Erfurts. Was ich mit Ihnen machen möchte, ja, es geht hauptsächlich bei den Kreuzgesprächen, Kreuzganggesprächen hier darum, oder soll es heute Abend gehen, das Vertrauen in die Demokratie, welche Probleme haben wir eigentlich aktuell zu beleuchten? Und ich will das im Grunde tun an zwei ganz bestimmten Phänomenbereichen, insbesondere an Reichsbürgern und an der verfassungsschutzrelevanten Delegitimierung des Staates. Das sind zwei Gruppierungen, die ich da mal rausgegriffen habe. Sie werden merken, dass ich heute Abend sehr viel über rechts reden werde, was nicht heißt, dass wir nicht auch links ein Problem haben. Aber ich glaube, das muss man schon unterschiedlich werten. Und ich hoffe, Sie werden nach dem Vortrag mir in meiner Bewertung nicht unbedingt zustimmen, aber zumindest meiner Argumentation was abgewinnen können. Zu meiner Person ist schon alles gesagt. Ich bin seit 2015 Präsident des Amtes für Verfassungsschutz. Ich bin sozusagen ein Späteinsteiger und das war auch die erste Kritik, die ich zu hören kriegte. Ich sei doch kein gelernter Verfassungsschützer. Ich habe dann immer ganz merkwürdig gefragt, naja, wer ist denn bitteschön ein gelernter oder geborener Verfassungsschützer? Es gab bis damals keinen Ausbildungsgang. Alle, die irgendwann mal im Verfassungsschutz angefangen haben, sind von woanders gekommen, 89, 90 sogar, Bäckerei, Friseurangestellte und Kfz-Mechaniker. Also ich sage mal, Leute, die nun überhaupt nichts vielleicht mit der Tätigkeit zu tun hatten. Also insofern heißt das nicht, dass jeder es kann, aber man kann es lernen. Und insofern glaube ich, werden dann die Thüringerinnen und Thüringer, Sie und auch andere sicherlich, jetzt sind es fast bei mir 8 Jahre, irgendwann noch beurteilen können, naja, hat das einigermaßen hingebracht oder nicht. Was ich heute Abend mit Ihnen machen möchte, ist Sie auf bestimmte Punkte aufmerksam machen. Einmal die Schwächen unserer Demokratie, das Konzept der wehrhaften Demokratie. Da spielt dann der Verfassungsschutz auch eine gewisse Rolle als Institution, aber auch als ein Teil eben der wehrhaften Demokratie. Dann Rechtsextremismus und dann nochmal die beiden Sonderbereiche Reichsbürger und Querdenker. Wir müssen die Folien jetzt nicht durchhecheln, aber Sie werden gleich merken, ich will Ihnen da auch so ein bisschen was anbieten an aktuellen Ereignissen, um das Ganze vielleicht auch ein bisschen transparenter zu machen. Und ich will starten mit einem Film, der jetzt blöderweise leider in Englisch ist. Normalerweise hat er deutsche Untertitel, wenn man im Internet ist. Aber es ist relativ simpel. Ich glaube, die meisten von Ihnen sprechen gut genug Englisch, um dem zu folgen, weil ich finde, das ein ganz wichtiges Einstieg, um deutlich zu machen, dass wir nicht die Ersten sind, die sich mit der Frage auseinandersetzen, was Demokratie für Schwächen hat.
In der Präsentation folgte ein kurzes Video, in dem die Ansichten des griechischen Philosophen Sokrates über die Schwächen der Demokratie vorgestellt wurden. Als größte Herausforderung der Demokratie benannte Sokrates, dass diese Staatsform informierte, mündige Bürgerinnen und Bürger benötige. Weiterhin verglich er die Leitung einer Demokratie mit der Kunst, ein Schiff zu führen.
Tut mir leid, wenn ich Sie sozusagen schon auf eine harte Probe stellen musste an dieser Stelle. Ich nutze diesen Film gerade auch deswegen, weil es da um dieses Schiffbeispiel ging, so nach dem Motto, wen engagiere ich eigentlich, um mich mit einem Schiff sicher irgendwo hinzubringen, weil ich im Nebenberuf auch noch bei der Marineschule in Lürwig junge Offiziersanwärterinnen, Offiziersanwärter in Politikunterricht ausbilde. Und da geht es gerade um die Frage, wie sich Führungskräfte eigentlich verhalten, wie sie ihre Rolle selber sehen als Staatsbürger in Uniform. Und da ist dieses Beispiel eigentlich sehr hilfreich. Und ich will es vielleicht nur noch mal ganz kurz zusammenfassen. Diese Probleme, das ist also jetzt keine künstliche Erfindung, was irgendjemand für politische Bildung zusammengeschrieben hat in diesem Film, sondern das ist tatsächlich so, dass Sokrates und auch schon die alten Griechen, die alten Römer genau diese Diskussionen geführt haben. Funktioniert Demokratie eigentlich wirklich? Oder was sind die Voraussetzungen dafür, dass Demokratie funktionieren kann? Und Sie haben eben schon gemerkt, der mündige Bürger, die mündige Bürgerin spielt eine ganz entscheidende Rolle dabei, gerade auch wenn es um die Frage geht, wem folge ich denn danach, wenn es darum geht, Entscheidungen in einer Demokratie zu treffen. Und deswegen ist dieses Thema politische Bildung ein ganz wichtiges, und es geht dabei nicht nur um irgendwelche Demokratieerziehungsprogramme, sondern es geht im Kern darum, dass sich Demokratie, ein Verständnis von Demokratie, im Grunde schon im Kindergarten bei den ganz Kleinen anfangen muss zu legen, zu verstehen. Und ich komme gleich noch zu ein paar ganz knackigen Aussagen dazu, dass es eben jeden von uns fordert, teilzunehmen an dieser Demokratie und in dieser Gesellschaft seinen oder ihren Beitrag zu leisten. Sonst kann diese Demokratie nicht funktionieren. Demokratische Wahlen sind auch dann demokratische Wahlen, wenn das Volk die Hamas wählt. Ich sehe einige Gesichter, die ich kenne schon so aus dem deutsch-israelischen Dialog. Also ich glaube, die meisten von Ihnen wissen, wer die Hamas ist. Die Hamas ist eine Terrororganisation, beheimatet im Nahen Osten. Also im Grunde nicht wirklich das, was man sich wünschen würde als eine Partei, es sei denn, man ist Angehöriger der Hamas, dann sieht die Welt natürlich anders aus, aber nicht unbedingt das, was man sich wünschen würde als eine Regierungspartei. Und trotzdem, worum geht's mir? Sie können natürlich den Begriff Hamas jetzt mit jeder anderen Partei im Grunde austauschen. Es geht mir darum, an dieser Stelle deutlich zu machen, demokratische Wahlen führen nicht unbedingt immer zu Ergebnissen, die uns allen gefallen. Und trotzdem, so haben wir zumindest gemeinsam in unserer Gesellschaft beschlossen, haben wir in einer Demokratie diese Ergebnisse zu respektieren. Und das bedeutet im Kern, und Sie alle wissen, worauf ich raus will, ich will hinaus auf die Statements unserer ehemaligen Bundeskanzlerin auf dem Rückflug von Südafrika nach der Wahl von Herrn Kemmerich zum Ministerpräsidenten, als sie für viele nachvollziehbar aus ihrem Herzen keine Mördergrube gemacht hat und gesagt hat, das kann so nicht sein, das müsst ihr rückgängig machen. So sehr ich auf der einen Seite ihre emotionale Situation verstanden habe, so sehr habe ich mich darüber aufgeregt, dass sie mit dieser Aussage unserer Demokratie und dem Verständnis von Demokratie nicht nur einen Bärendienst erwiesen hat, sondern schweren Schaden zugefügt hat. Warum? Weil viele Thüringerinnen und Thüringer und vermutlich auch viele von Ihnen, die hier heute Abend sitzen, gesagt haben, na was soll denn das? Die Wahl, das Ergebnis gefällt dir nicht, das ist okay, aber es war eine demokratische Wahl. Und die gilt es zu respektieren. Und es kann nicht sein, schon gar nicht, dass sich eine Bundeskanzlerin hinstellt und sagt, das geht so nicht, das müsst ihr rückgängig machen. Nicht, dass Sie mich missverstehen. Es geht gar nicht darum, ob mir das Ergebnis gefallen hat oder nicht. Sondern nochmal, es geht an dieser Stelle darum, dass für den Respekt und die Akzeptanz der Demokratie und der Spielregeln es wichtig ist, dass wir alle diese Spielregeln ernst nehmen und uns auch dran halten, auch wenn uns das Ergebnis nicht gefällt. Wie gesagt, haben Sie bitte im Hinterkopf das Thema Vertrauen in unsere Demokratie, Vertrauen in unsere Gesellschaft. Im Übrigen ein Zitat von Egon Bahr. Zweites Zitat, die größte Strafe für alle, die sich nicht für Politik interessieren, ist, dass sie von Leuten regiert werden, die sich für Politik interessieren. Muss man zweimal lesen? Aber man kommt sehr schnell zu dem Ergebnis, ja, wenn ich mich nicht selber einmische, wenn ich nicht selber Politik mache, dann muss ich eben damit leben, dass es andere tun und dass sie es möglicherweise nicht so tun, wie ich es mir selber wünschen würde. Ist so. Und an dieser Stelle möchte ich Sie alle, auch die Lebensälteren hier nochmal dran erinnern, Politik ist nicht das, was die da oben machen. sondern Politik heißt, unsere Gesellschaft, unser Leben, unser alltägliches Leben zu gestalten. Ob im Sportverein, im Seniorenclub, in der Kirche oder wo auch immer. Jeder und jede von Ihnen, ich will Sie jetzt nicht beleidigen, sind Politikerinnen und Politiker. Weil sie gestalten ihre Umgebung. Vielleicht manche auch durch bloßes Zusehen und Nichtstun, aber ich glaube, die Mehrheit hier engagiert sich schon in den Bereichen, wo es ihnen wichtig ist und wo sie auch das Gefühl haben, sie können was erreichen. Umso wichtiger an dieser Stelle, mischen Sie sich ein, machen Sie mit, lassen Sie sich nicht für den Mund verbieten. Diese Demokratie lebt davon, dass wir auch miteinander ringen und streiten. Ja, und das liegt mir besonders am Herzen, in dem Respekt voreinander, dass die Meinung des anderen oder der anderen mindestens so viel wert ist wie die eigene und dass ich jemand anderen nicht diffamieren muss, um ihn zu überzeugen, sondern mit Argumenten überzeuge oder man geht sogar am Ende auseinander und ist sich einig, dass man uneinig bleibt. Und ich frage mich manchmal, und das zeige ich gar nicht auf eine bestimmte Ecke im politischen Spektrum, sondern das gilt für alle, haben wir diese Art des Umgangs und der politischen Diskussion in der Zwischenzeit verlernt? Geht es nur noch darum, den anderen zu diffamieren, zu beleidigen, herabzuwürdigen, weil man damit eine Schlagzeile macht, aber nicht wirklich in der politischen Diskussion weiterkommt? Ein wichtiges Thema für die Frage, wie viel Vertrauen habe ich in unsere Demokratie und wie wir miteinander umgehen. Letztes Zitat. Die Verhältnisse sind dort am besten geordnet, wo die Journalisten alles schreiben können, was sie wollen. Und wo die Politikerinnen und Politiker nicht alles machen, was die Journalisten schreiben. Ja, Journalisten sollen alles schreiben können. Freie Presse. Aber Politikerinnen und Politiker sollen eine eigene Vorstellung davon haben, wie sie diese Gesellschaft gestalten wollen. Wofür sie um die Zustimmung der Wählerinnen und Wähler gebeten haben und dieses dann auch tun. Weil ich glaube, keinem von uns gefällt es, wenn man vorher ein Versprechen bekommt, dafür seine Stimme abgibt und am Ende passiert genau das Gegenteil oder gar nichts. Dann verlieren wir nämlich Vertrauen in dieses politische System und auch in die handelnden Personen. Alles Binsenweisheiten, aber ich finde sehr treffend in der heutigen Zeit und sehr schön auch beschreibend viele der Probleme, die wir tagtäglich erleben und die dazu führen, dass das Vertrauen, ich sag's mal vorsichtig, etwas angeknackst ist. Noch ein kleiner Film.
Es folgte ein Videoclip, der weißmaskierte Menschen bei einem Fackelmarsch zeigte. Organisiert wurde dieser Marsch von einer rechtsextremen Gruppierung.
Ich habe das so klein da oben in die Ecke gemacht, weil ich in der Tat schon Vorträge hatte, wo Menschen, das ist sehr wirkmächtig, wenn man das auch größer noch zeigt, Angst bekommen haben. Und das, darum geht es auch bei diesem Video. Das habe nicht ich gedreht, sondern das ist ein Video, was diese Gruppierung selber gedreht hat. Ich habe nochmal den Slogan hier unten drunter geschrieben, die Demokraten sind unser Unglück. Vielleicht erinnern sich einige noch daran, historisch gesehen hieß es immer, die Juden sind unser Unglück. Jetzt sind es die Demokratinnen und Demokraten, die unser Unglück sind. Also diejenigen, die sich einmischen in dieser Demokratie, die teilnehmen, die diese Demokratie mit Leben erfüllen. Das sind junge Nazis, verkleidet mit weißen Masken, die schon seit Jahren in nicht nur Ostdeutschland, aber hauptsächlich Dörfer und kleinere Städte unsicher machen. Mit diesen Fackelmärschen, mit dieser Maskierung, mit Pyrotechnik, sich selbst inszenieren und im Grunde genommen zeigen wollen, wir sind die Herren der Straße. Und ihr Demokraten schweigt besser und verschwindet. Das ist ein Teil des neuen Rechtsextremismus, mit dem wir es täglich zu tun haben. Wir haben auch nicht nur Veranstaltungen, die nachts stattfinden, sondern tagsüber. Dieselben sind in Altenburg oder an anderer Stelle beispielsweise mit sogenannten künstlerischen Installationen, weiße Masken, weiße Tücher aufgetreten, um Menschen erstmal neugierig zu machen und haben danach ihre rechtsextremistischen Slogan und Ideologie weiter verbreitet. Ich zeige Ihnen das, um deutlich zu machen, es geht nicht mehr nur um den klassischen Springerstiefel tragenden Bomberjacken, Neonazi mit der Bierdose in der Hand, den haben wir auch noch, sondern wir haben ein vielfältiges Bild dieser Szenerie. Den kennen Sie, glaube ich, alle. Reichspropagandaminister. Ich zitiere kurz, weiß nicht, ob man es ganz hinten lesen kann. Ich lese es mal kurz vor. Das wird immer einer der besten Witze der Demokratie bleiben, dass sie ihren Todfeinden die Mittel selbst stellte, durch die sie vernichtet wurde. Meine Damen und Herren, was kennen Sie alle? Haben Sie schon gehört, ob im Unterricht oder in der Diskussion? Das ist nichts Neues. Ganz wichtig ist an dieser Stelle, das ist kein Satz, der in irgendeinem Hinterzimmer gefallen ist, der im Geheimen verabredet wurde, sondern das war öffentlich. Noch ein schöner Satz aus einer Rede, die beziehungsweise in einer NSDAP-Zeitung Der Angriff im April 1928 erschienen ist. Zitat: Wir treten in den Reichstag ein, um uns mit demokratischen Waffen zu rüsten. Wenn Demokratie dumm genug ist, uns kostenlose Bahnpässe und Gehälter zu geben, dann ist das ihr Problem. Wir kommen weder als Freunde noch als Neutrale. Wir kommen als Feinde. Wie der Wolf die Schafe angreift, so kommen wir. Es werden viele sagen, na, Kramer, olle Kamelle, hatten wir schon, Geschichtsbücher. Noch so ein Satz aus den Geschichtsbüchern. Bernhard von Bülow, Reichskanzler, kein Nazi, aber eine sehr konservative Zeit. Konservativ sein ist nicht schlecht und ist auch keinesfalls verwerflich. Aber damals ging es um die Hochrüstung des Deutschen Reiches, insbesondere auch der Marine und der sonstigen Truppeneinheiten. Und ich lese nur mal den Rest vor. In dem kommenden Jahrhundert wird das deutsche Volk Hammer oder Amboss sein. Sie können sich denken, warum ich diese beiden Passagen mal rausgesucht habe. Heute, liebe Freunde, ich zitiere einen Herrn, lautet die Frage nicht mehr Hammer oder Amboss. Heute lautet die Frage Schaf oder Wolf. Und ich, liebe Freunde, meine hier, wir entscheiden uns in dieser Frage Wolf. Zitat Ende. Ein Geschichtslehrer. 2018, ein Kyffhäuser-Treffen. Ja, man kann interpretieren, das hat er vielleicht anders gemeint. Aber wir sollten in Erinnerung behalten, dass man es unterschiedlich interpretieren kann. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes, hier einer davon, Carlo Schmid, haben sich ganz klar dazu entschieden, dass unsere Demokratie nicht dasselbe Schicksal erleiden soll wie die Weimarer Republik. Und lassen Sie mich an dieser Stelle eine Lanze brechen für die Weimarer Verfassung und die Weimarer Republik. Ich sage hier und heute ganz deutlich, wir haben erst nicht 1945 gelernt und 1946, was Demokratie bedeutet, wie Demokratie funktioniert, wie Menschenrechte funktionieren. Unsere Weimarer Verfassung war die fortschrittlichste ihrer Zeit auf Kontinentaleuropa. Frauenwahlrecht, Grundrechte, Bürgerrechte, Gewaltenteilung, musste man uns nicht auf dem Tablett später servieren, hatten wir alles schon. Ist fürchterlich in die Hose gegangen, ja, und das ist noch eine milde Formulierung. Aber meine Damen und Herren, wissen Sie, warum die Weimarer Republik zugrunde gegangen ist? Nicht an zu vielen Nazis, sondern an zu wenigen Demokratinnen und Demokraten, die die Weimarer Republik verstanden haben und die für die Weimarer Verfassung auf die Straße gegangen sind. Verfassungsschutz. Es gibt den materiellen mit vielen Rechtsgrundlagen, der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Es gibt Behörden dazu, die Aufgabe haben, sie zu schützen. Ganz wichtig, das ist völlig unabhängig davon, wer gerade an der Regierung ist. Und ich will das an dieser Stelle ganz deutlich sagen und ich will weder illoyal noch undankbar sein. Ich bin nicht der Kettenhund des Ministerpräsidenten oder des Innenministers. Und auch meine Behörde nicht. Wir haben einen klaren gesetzlichen Auftrag und den führe ich durch, völlig unbeirrt von irgendwelchen politischen Wünschen. Auch wenn es vielleicht manchen in den Kram passt, uns schlecht zu machen und so zu tun, als wenn wir ja nur versuchten, eine wichtige Oppositionspartei im Moment in der Diskussion aus dem Rennen zu nehmen. Darum geht es gerade nicht. Hat jemand schon mal von Ihnen was von dieser Ewigkeitsklausel gehört? Keine Sorge, wir machen jetzt keinen Schulunterricht, aber ich will Sie mal ein bisschen mit einbinden. Weiß jemand, was die Ewigkeitsklausel bedeutet? Ich weiß, hier sitzen ein paar Juristen, die müssten eigentlich sofort die Hände heben, aber... Die Ewigkeitsklausel, ich nehme es vorweg, sagt in unserem Grundgesetz, ihr könnt alles machen, ihr könnt überall dran schrauben und ändern und reformieren und schlimmer machen, außer zwei Dingen, Artikel 1 und Artikel 20. Artikel 1, die Würde des Menschen, sie zu schützen, ist die oberste Aufgabe staatlicher Gewalt, den ändert ihr nicht. Und 20, wo es um die staatstragenden Fundamente unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung geht. Der Rechtsstaat, Demokratie, Opposition, komme da gleich nochmal zu. Die Mütter und Väter haben gesagt, ihr könnt alles machen, aber die Teile dürft ihr nicht ändern. Böse Stimmen sagen, sie haben vergessen zu sagen, dass man auch die Ewigkeitsgarantie nicht ändern darf, weil die kann man natürlich ändern und dann ist der Rest Makulatur. Spaß beiseite, worum geht es mir an dieser Stelle? Meine Damen und Herren, glauben Sie nicht, dass diese Ewigkeitsklausel, weil sie in der Verfassung steht, alles retten wird. Das ist ein Gesetz, wie jedes andere, steht auf Papier. Es ist das Papier nicht wert, auf dem es steht, wenn die Menschen nicht hinter dieser Verfassung stehen. Wenn die Menschen nicht für diese Grundwerte eintreten. Und deswegen ist es wieder so wichtig, was schon Sokrates gesagt hat, dass wir wissen, mit dieser Verfassung zu leben, umzugehen, sie zu schätzen und im Grunde genommen sie auch zu schützen. Wir haben verschiedene Organe, die sich mit diesem Verfassungsschutz beschäftigen, vom Bundesverfassungsgericht angefangen bis runter zum kleinen Verfassungsschutz. Der MAD ist hier der militärische Abschirmdienst, der nichts anderes ist als ein militärischer Verfassungsschutz. Aber es sind eine ganze Reihe von Behörden, die die Aufgabe haben, diese Verfassung zu schützen. Und hier nochmal die klaren, wenn Sie so wollen, konkreten Maßnahmen, die möglich sind. Vom Parteienverbot über die Richteranklage bis zu Notstandsgesetzen, wenn es hart auf hart kommt und die öffentliche Sicherheit und Ordnung nicht mehr gewährleistet werden kann. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich hier auf die Richteranklage deutlich Bezug nehmen. Ich höre immer wieder von Bürgerinnen und Bürgern, ja, ihr seid ja Horch und Kuck und der Kettenhund und ihr seid ja nur hinter den Bürgern her, wenn die eine Meinung haben, die die Regierung nicht mag. Nein, wir schauen uns auch die Regierung, wir schauen uns die Politiker, wir schauen uns die Richter, wir schauen uns die Angehörigen des öffentlichen Dienstes, die Beamtinnen und Beamten an. Und auch dort werden wir tätig. Es geht nur um die Frage, wer sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung stellt. Und dabei ist mir völlig Hupe, ob von links, von rechts, von oben, von unten. Ob grün, ob rot, ob braun. Und das sind die Maßstäbe, mit denen wir es zu tun haben. Und hier nochmal vielleicht, schlecht lesbar, aber nochmal zusammengefasst, was macht unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung aus? Weil eine Definition gibt es im Grundgesetz nicht. Die hat das Bundesverfassungsgericht selber erarbeitet. Das hier ist fast die wichtigste Grafik von allem, denn sie soll Ihnen deutlich machen, Linksradikalismus, Rechtsradikalismus, Populismus sind erlaubt, sind grundrechtlich erlaubt im Rahmen der Meinungsfreiheit. Und meine Damen und Herren, ich mag es überhaupt nicht, wenn mir erzählt wird, Kramer, ihr müsst was unternehmen, da sind die Rechtspopulisten schon wieder unterwegs. Meine Damen und Herren, seien Sie mir nicht böse, Populismus ist ein Stilmittel. Das muss einem nicht gefallen. Aber ich kenne keine erfolgreiche Politikerin oder Politiker, die nicht populistisch wäre, weil sonst wäre sie nämlich nicht gewählt. Sie können mit Fakten Menschen überzeugen, aber sie können sie nur mit Emotionen bewegen. Und deswegen ein gesunder Schuss Populismus könnte auch unserer Demokratie gut tun, wenn man sie anders erklären würde, als es oftmals heute passiert. Radikale politische Äußerungen, die Lateiner, die es noch gelernt haben, wissen, radikal an die Wurzel gehend. Ja, ich kann in diesem Land sagen, Mutti muss weg. Ich bin deswegen kein Extremist. Außerdem habe ich die Frage ja nicht beantwortet, wie ich denn glaube, dass Mutti weg muss. Und solange sie friedlich abgewählt wird und durch jemand anderen ersetzt wird, der wiedergewählt wird, ist das völlig in Ordnung. Umbringen geht nicht, an den Galgen geht nicht. Das sind alles strafrechtliche Tatbestände. Das sind Freiheiten, die wir haben und die wir genießen müssen und sollen. Wenn es aber um Extremismus geht, wenn es darum geht, die freiheitlich-demokratische Grundordnung außer Kraft zu setzen, wenn es um Terrorismus geht, Gewalt zur Durchsetzung von politischen Zielen, dann bin ich in den Bereichen links und rechts, wo die Strafverfolgung, aber auch der Verfassungsschutz tätig werden. Dazwischen ist alles erlaubt und wir sind keine Meinungspolizei. Hier eine kleine Grafik, kann man wahrscheinlich hinten schlecht erkennen, aber einige werden das Gesicht hier erkennen. Der olle Otto Schilly mit der Kettensäge in der Hand und hier unten steht, kein Problem, wir sägen ihn einfach um. Da ging es um das Parteienverbot der NPD. Aber, und das zeigt es nochmal sehr deutlich, und sie lebt ja bis heute, diese Partei, es ist nicht damit getan, nur den Baum abzusägen, sondern die Wurzeln sind schon viel weiter gewachsen und zeigen uns auch sehr deutlich, wie bis heute eine ganze Reihe von verschiedenen Gruppierungen miteinander vernetzt sind. Wir sind kein Geheimdienst, wir sind ein Nachrichtendienst. Das ist ein bedeutsamer Unterschied. Weil Geheimdienste schützen die Obrigkeit vor der eigenen Bevölkerung. Wir schützen die Verfassung mit meiner Behörde und da lege ich großen Wert drauf. Wir sammeln und werten aus. Ja, manche werden jetzt sagen, horch und guck, die hatten wir schon mal. Ja, wir horchen und gucken, aber wir sind nicht die Stasi. Weil die Stasi hat die Obrigkeit vor der Bevölkerung geschützt. Das ist nicht unsere Aufgabe. Kurze Anschauung, 16 Landes, eine Bundesbehörde. Nein, Herr Haldenwang ist nicht mein Chef. Und Herr Maaßen war auch nie mein Chef. Wir sind eine kleine Truppe in Thüringen mit 120 Männern und Frauen. Aber wir können manches besser als die Großen mit 4.500 und einem dicken Audi A8 aus Köln oder Berlin. Weil wir kennen uns nämlich aus in Thüringen. Wenn wir im Roda, wenn die mit ihrem fetten Audi im Roda stehen und eine Überwachung machen, weiß also später bei der Einfahrt ins Dorf schon, was los ist. Wir kommen mit dem Lader oder einem ollen Trabi, kriegt keiner mit, aber wir kriegen unsere Aufträge erledigt. Spaß beiseite, wir müssen zusammenarbeiten. Es gibt Dinge, die können wir nicht, die können die besser. Und es gibt Dinge, die können wir besser und deswegen muss es uns geben. Und das sage ich nicht, weil ich mein Amt sichern will. Ein Kollege hat vorhin in meiner Einführung gesagt, ich bin im Grunde Sozialpädagoge, Sozialarbeiter. Ich habe reichlich zu tun im Moment, also ich könnte wahrscheinlich schnell einen anderen Job finden. Aber es geht hier an der Stelle einfach darum, deutlich zu machen, wir haben eine wichtige Aufgabe und die erfüllen wir auch. Spannende Sachen, Festnahme, Schießen, Hausdurchsuchung, Vernehmung, dürfen wir alles nicht, machen wir nicht, weil wir sind keine Polizei. Wir sind nicht die Stasi und wir sind auch nicht die Gestapo. Alles Dinge, die die durften. Weil man klar gesagt hat, wir wollen das nicht in einer Hand und wir brauchen es auch nicht. Sondern wir haben an dieser Stelle eine klare Trennung. Jetzt lachen einige Vorfeldaufklärungen, weil wir oft genug versagt haben. Ja, leider kann ich Ihnen die vielen Beispiele nicht sagen, wo wir nicht versagt haben. Einige davon sind öffentlich geworden, weil ich auf dem Standpunkt stehe, wir müssen Gutes tun und auch manchmal drüber reden, weil ansonsten versteht keiner, was wir machen. Ganz wichtig an dieser Stelle, es gibt ein Trennungsgebot, damit es keine Stasi und keine Gestapo gibt. Polizei und Nachrichtendienste niemals in einer Hand. Jetzt werden viele sagen, Moment Kramer, was erzählst du uns? Der Innenminister führt euch doch beide. Richtig, aber die Behörden sind getrennt voneinander und doch arbeiten wir miteinander und tauschen uns auch untereinander aus, immer dann, wenn wir zum Beispiel feststellen, dass eine Gefahr unmittelbar bevorsteht oder bevorstehen könnte, müssen wir und informieren wir die Polizei, um nach Möglichkeit die Gefahr abzuwehren. Ganz schnell, damit Sie nicht zu sehr ermüden vom Werbeblock Verfassungsschutz, das sind die Aufgaben, die wir im Moment haben. Die Spionageabwehr zum Beispiel ist irrsinnig spannend im Moment, weil wir sehr viel Spionage auch unserer russischen Freunde haben. Aber auch der irakischen, der iranischen, der Nordkoreaner, ja, Sie glauben es nicht, Thüringen ist betroffen. Wir haben eine tolle Wirtschaft mit sehr innovativen Entwicklungen und Ingenieuren, die fleißig sind. Wir haben viele Dinge, die auch andere Länder wissen wollen. Und wir haben ganz unten auch immer noch ehemalige DDR-MFS-Strukturen, die gerade wieder aufleben, weil sie mit ihren russischen Freunden ganz gerne weiter zusammenarbeiten wollen. Ganz spannendes Thema, die Überprüfungsaufgaben, die wir haben. Hier sehen Sie ganz unten die Waffen, die gerade für große Diskussionen gesorgt haben. Seit 2 Jahren müssen auch Waffenbesitzerinnen, sowohl Sportschützen als auch Jägerinnen und Jäger überprüft werden und landen bei uns. Schwieriges Thema, weil wir müssen die Informationen, die wir haben, den Waffenbehörden zur Verfügung stellen, damit sie im Zweifel die Waffen entziehen können und vor Gericht auch belegen können, warum sie sie entziehen oder sie erst gar nicht vergeben. Hier nochmal der Unterschied. Das Ministerium für Staatssicherheit hatte allein 91.000 hauptamtliche Mitarbeiter. Wir sind gerade mal bei 5,5. Das ist noch kein qualitativer Unterschied, aber ich will damit nur noch mal deutlich sagen und zeigen, dass wir sehr unterschiedlich sind. Eine der größten Bedrohungen, mit denen wir es zu tun haben, ist der Rechtsextremismus. Und das sage ich nicht einfach nur so oder weil ich Sozialdemokrat bin oder weil das im Moment so opportun ist, sondern weil in der Tat die Rechtsextremisten es in den letzten Jahren geschafft haben, eben nicht nur als Bierdosenhalter mit Springerstiefeln an der Straßenecke zu stehen, sondern mittlerweile sogar die Parlamente in fast allen Ländern erobert haben, bis auf Bremen im Moment, im Bundestag sitzen, aber vor allen Dingen auch in den Kommunalparlamenten soziale Räume erobert haben, in Gewerkschaften sitzen, in Elternbeiräten sitzen, in Kommunalverwaltungen unterwegs sind und Stück für Stück sich als Kümmerer gerieren und ihre vergiftete Ideologie mit auf den Weg bringen. Also an die Wurzeln unserer Demokratie gehen. Einstellungen sind Ihnen alle, glaube ich, bekannt, die Rechtsextremisten ausmachen. Wir haben es mit der neuen Rechten zu tun. Die ist nicht mehr so neu, die ist 30 Jahre alt. Aber sie unterscheidet sich deutlich von den alten Nazis, die immer Herrn Adolf haben wollten, weil man kapiert hat, dass wenn man mit Herrn Adolf um die Ecke kommt, nicht so fürchterlich viele in der Mitte der Gesellschaft von den Bänken zu reißen sind. Denn wir haben was gelernt. Adolf, das funktioniert nicht so richtig. Die neue Rechte ist eine intellektuellen Gruppe. Ja, ich weiß, das Wort kommt einem schwer über die Lippen, wenn man sich so manches anhört und ansieht. Was ist daran intellektuell? Aber sie versuchen es zumindest ganz anders, als es die klassischen Nazis getan haben. Und hier ist einer von denen, Jürg Elsässer, Publizist, Kompaktmagazin. Ja, und wenn Sie es lesen, der war mal ein linker Publizist. Auch ein Phänomen. Die meisten der Rechtsextremisten, die heute hinter der neuen Rechten stehen, waren mal Linksextremisten. Nicht nur Beate Zschäpe hat den Wandel geschafft. Klare Ansage, nichts Geheimes, ganz öffentlich, was man machen will. Der nächste, Götz Kubitschek, Antoius Verlag. Ähnliche Biografie. Hier mal ein Beispiel. Meine Damen und Herren, ich habe nichts gegen Schwarze. Die sollen nur nach Hause gehen. Die brauchen wir hier nicht. Ich will denen auch nichts Böses. Die sollen einfach nach Hause dahin gehen, wo sie hergekommen sind. Klingt doch eigentlich ganz harmlos, oder? Was verbirgt sich dahinter? Alter Wein in neuen Schläuchen. Natürlich verbirgt sich dahinter Rassismus. Ich will nicht, dass die in unserer Gesellschaft leben und sich mit uns mischen. Die sollen nach Hause gehen. Aber es klingt viel harmloser. Und das ist das, was die neue Rechte im Moment oder seit Jahren schon versucht, im Grunde mit neuen Etiketten uns alten Wein zu verkaufen. Großer Austausch, die Umvolkung. Ja, wir haben eine Menge Flüchtlinge und ich will hier auch nicht so tun, als wenn wir nicht Probleme mit einigen der Flüchtlinge haben. Vielleicht sogar vielen, je nachdem, wo man hinschaut. Und diese Probleme müssen angesprochen werden. Sie können auch gelöst werden. Es ist kein Hexenwerk. Aber die Rechten erklären uns, das ist eine Bedrohung. Die Rechten erklären uns, das ist eine Umvolkung. Wenn Sie sich die Zahlen angucken, wird es noch eine Weile dauern, aber so schnell wird es mit der Umvolkung dann nichts werden. Dann höre ich immer das Argument, ja, aber die produzieren 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kinder. Da fällt mir dann allerdings nur eins zu ein. Ich würde mir wünschen, dass unsere Gesellschaft so toll funktioniert, dass unsere eigenen Mütter und Väter vielleicht auch mehr Spaß daran haben, Kinder zu produzieren. Und das wäre mal eine Aufgabe, mit der sich die Politik, glaube ich, noch mal ein bisschen intensiver beschäftigen könnte. Aber es geht hier nicht um eine tatsächliche Bedrohung. Es geht hier einfach darum, den Menschen Angst zu machen. Und nochmal, wir haben Probleme mit Flüchtlingen und Zuwanderung und Integration. Die muss man auch ansprechen, die muss man auch lösen. Aber nicht dadurch, dass ich den Menschen Angst mache und sage, die bedrohen eure Existenz. Wir haben es in Thüringen mit rechtsextremistischen Parteien zu tun. Ganz unten unser großer Schlager, die AfD, seit 2,5 Jahren als erwiesen rechtsextremistisch von uns eingestuft. Nein, ich habe nichts gegen Herrn Höcke. Ich habe ihn neulich vom Landtag sogar freundlich begrüßt. Er war völlig verdattert. Also ich werfe keine Blumen irgendwo hin, sondern ich begrüße ihn freundlich und erwische damit insofern ihn auf dem falschen Fuß, weil damit hat er nicht gerechnet. 5 Minuten später ruft mich eine Spiegeljournalistin an und sagt, ich wusste gar nicht, dass Sie mit Herrn Höcke so gut können. Da habe ich gesagt, aha, jetzt weiß ich, was kommt. Sie wollte ansetzen, habe ich gesagt, warten Sie mal einen Moment. Ich würde mir an Ihrer Stelle viel mehr Sorgen machen, warum Sie zu ihm ins Auto eingestiegen sind. Danach war Ruhe im Karton. Nein, ich bin ein höflicher Mensch. Ich würde auch dem Teufel guten Tag sagen. Aber Fakt ist, wir müssen uns mit denen politisch auseinandersetzen. Ich nicht in meiner Funktion als Präsident des Amtes, aber als Bürger. Und die anderen als Politikerinnen und Politiker. Im letzten Jahr, quasi oder vorletzten Jahr mit der Einstufung, über Nacht 1200 neue Rechtsextremisten. Heute haben wir in Thüringen im Hellfeld 2500. Grob. Lassen Sie sich von der Zahl aber nichts vormachen. Die Zahl ist nur ein Hellfeld. Keiner weiß, was im Dunkelfeld unterwegs ist. Sind 3000 gefährlicher? Sind 1500 gefährlicher? Wir haben die Beispiele gesehen. Ein einziger reicht aus, um einen Mord oder mehrere zu begehen. Deswegen sind solche Zahlenspiele völlig daneben. Subkultureller Rechtsextremismus. Bruderschaft Thüringengarde 20, Turon, den haben wir das Licht ausgeknipst. Zusammen mit den Kollegen der Polizei, weil da auch noch Drogen, organisierte Kriminalität, Prostitution eine Rolle spielte. Unser Tommy ist der Lokalmatador in Hildburghausen. Kandidierte als Bürgermeister, will jetzt wahrscheinlich als Landrat kandidieren. Die Leute wählen ihn, nicht nur er, auch seine Mutter sitzt im Kreistag. Der macht Politik für die Menschen und wird dafür gewählt. Ja, da kann man nur mit dem Kopf schütteln. Aber wissen Sie, warum ich mit dem Kopf schüttel? Da sind ein paar Aufrechte da unten, Männer und Frauen, die versuchen, ihm was entgegenzusetzen. Aber wo sind unsere Demokratinnen und Demokraten, die sich um die Menschen und ihre Bedürfnisse kümmern? Nee, das macht Tommy. Ein reißender Charismat, ein blühender Redner. Ein Bild von einer Schönheit. Laden Anna, Knockout 51, Wardon 21. Der Meister Ringel, Knockout 51, sitzt gerade und wartet auf seine Verurteilung. Combat 18, Laden Anna, seit langem verboten. Die Nachfolger haben sich komischerweise alle bei uns angesiedelt, weil so schön ist in Thüringen. Warum erzähle ich Ihnen das Ganze? Weil wir es mit einer Mischszene zu tun haben. Ja, und es geht um einen erlebnisorientierten Lebensstil. Es geht nicht mehr um alte Nazis, die Mein Kampf lesen, die gibt's auch noch. Aber die große Mehrheit hat sich hier neu erfunden. Und das ist nicht nur eine Theorie. Ich rede nicht über irgendwas im Gewächshaus, was wir da so unter Licht und Mikroskopen beobachten. Walter Lübcke, ermordet von Stefan Ernst auf seiner Terrasse. Warum wähle ich dieses Beispiel? Ich kannte Walter Lübcke nicht gut, aber ich kannte ihn. Aufrechter Demokrat, man musste nicht alles mögen, was er politisch forderte. Er hat dafür mit dem Leben bezahlt. Warum erwähne ich das? Das ist ein hessischer Fall, ja. Der hier hat eine Thüringer Biografie. Vor 15 Jahren ist er schon mal in Thüringen mit einem Kumpel beim NSU gesehen worden. Fuhr mit einem Wagen eines damaligen Freundes, der später sein Schwiegervater wurde. In der Nacht, als Walter Lübcke ermordet wurde, Einzeltätertheorie, fuhren 2 Autos mit schneller Geschwindigkeit durchs Dorf, wurden von einem Bundeswehrsoldaten, der vom Dienst nach Hause kam, gesehen. Eines, das zweite Auto, hatte ein Eisenacher Kennzeichen. Eisenach, bekanntlich in Thüringen. Wem gehörte das Auto? Seinem Schwiegervater. der zeitweilig in Thüringen in Eisenach gelebt hat, weil ihm das Leben in Kassel zu schwierig wurde, weil er auch zur Nazi-Szene gehörte. Alle wieder beisammen, inklusive alter Beziehungen zum NSU und Umfeld. Erledigt, abgehakt, mitnichten. Nächster Fall, Halle. Ja, ein Einzeltäter. Er hat die Tat als Einzelner begangen, konnten wir alle im Fernsehen sehen. Aber der ist nicht als Marsmännchen vom Himmel gefallen, der hat sich radikalisiert. Im Internet, in der analogen Welt. Und zu guter Letzt, Ratjen in Hanau, dasselbe Spiel. Sie sehen also, wenn ich über Rechtsextremisten rede, und das ist nur ein kleiner Teilausschnitt, das ist nicht nur eine Theorie, mit der wir es zu tun haben, sondern mit einer immer größer werdenden Gruppe, die es bis in unser Parlament geschafft hat. So viel zum Thema Verunsicherung in einer Demokratie. Besonderes Feld sind meine lieben Reichsbürger. Kleine humoristische Einstimmung.
Es folgte ein kurzes Video, das einige Inhalte der Reichsbürgerbewegung zeigte, sowie Hinweise zur Prävention gab.
Humoristische Einlage, aber Riesenproblem. Nicht, weil ich mir das wünsche, sondern weil wir es mit einer Gruppierung zu tun haben, die in den letzten Jahren seit 2013 stetig angewachsen ist. Wir haben in Thüringen zu Niedrigzeiten mal um die 600 gehabt, wir sind mittlerweile bei über 1000. Teilweise mit legalem und teilweise mit illegalem Waffenbesitz. Die Adenauer Stiftung hat neulich eine sehr schöne Umfrage veröffentlicht, eine Studie veröffentlicht, stammt aus dem Dezember 21 bis April 22. Das Interessanteste an der ganzen Studie ist vor allem der Teil hier unten. Da spricht man davon, dass 16% der Reichsbürger-Affinen davon ausgehen, dass Gewalt gegen Personen und Sachen voll und ganz bei der Durchsetzung politischer Ziele gerechtfertigt ist. Die meinen das auch. Und sie sind teilweise auch entsprechend ausgerüstet. Worum geht's? Das gute alte Deutsche Reich wieder auferleben lassen. Klingt spannend. Hauptaussagen, das Deutsche Reich ist nicht untergegangen. Da sagt man immer, die spinnen doch. Nein, meine Damen und Herren, die spinnen nicht. Das Bundesverfassungsgericht hat 1972 in einem Grundlagenbeschluss festgestellt, das Deutsche Reich ist nie untergegangen, weder durch Kapitulation noch durch Niederlage. Es existiert fort. Die Bundesrepublik Deutschland ist nicht der Rechtsnachfolger. Das Deutsche Reich kann sich nur im Moment nicht entfalten und ausleben, weil es keine Organe gibt, die gewählt sind. Jetzt kommt Schweinchen schlau auf eine ganz schnelle Idee. Na, dann wähle ich mich eben selber zum Reichskanzler. Dann kann ich diesem Deutschen Reich ja Leben einhauchen. Sie gucken mich jetzt an, als wenn ich beim Abendbrot zu viel getrunken hätte. Problem ist, das meinen die so, und zwar aus voller Inbrunst und Überzeugung. Und erst als 2016 einer der Reichsbürger, dem man die Waffen abnehmen wollte, einen Polizisten durch die Tür in Georgsmünd in Bayern erschossen hat, ist man in der Politik aufgewacht, obwohl wir und auch die Brandenburger, also Thüringen und Brandenburg, schon 2013 darauf hingewiesen haben, dass das ein Riesenproblem ist. Ich habe gerade vor 3 Wochen mit Richtern und Staatsanwälten, Jungen, zusammengesessen, die massive Probleme haben, weil die Reichsbürger ihnen das Leben zur Hölle machen. Gesundheitsämter in der Pandemie, die lahmgelegt wurden von ihnen. Professoren an Universitäten, Lehrer, Krankenschwestern, die angegriffen worden sind. 2014 gestorben, unser erster Reichsbahnbeamter Ebel, der ein Königreich aufgebaut hat. Ganz tolle Sache, man stellt sich seine eigenen Ausweise her. Jetzt könnte man sagen, haben wir vielleicht als junge Kinder auch zu Hause gemacht, den Detektivausweis gestempelt oder so, beim Spielekasten. Ich kann Ihnen nur sagen, dieses blaue Prachtstück hier bringt 200 Euro, steuerfrei. Ich will Sie jetzt nicht animieren, keine Sorge, aber das ist ein florierender Handel geworden. Jetzt hat meine Oma selig immer gesagt, naja, wenn du einen Dummen findest, musst nur suchen, irgendwo ist schon einer. Es gibt Tausende, die diesen Scheiß kaufen und dafür bezahlen. Gibt sogar eine Briefmarke. Ist nichts wert, aber kaufen die Leute. Ehemalige Kriegerwitwen bekamen reiserne Kreuze, hat sich eine Standarte ans Auto gebastelt. Kleine Einlage.
Es folgte ein kurzes Video, in dem Originaltöne aus der Reichsbürgerbewegung zu ihren Inhalten und Zielen zu Gehör gebracht wurden.
Sie werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, naja, Irre gibt's überall. Der meint das aber auch so. Unser guter Freund. Und das Problem ist, Sie haben gerade da drin auch so ein paar Sachen gehört, die viele Menschen umtreibt und beschäftigt. Wir sind doch nicht Herren im eigenen Haus, wir werden fremdregiert, die Alliierten machen, was sie wollen. Wir haben doch eigentlich gar keine Verfassung. Das Grundgesetz existiert nicht, die Bundesrepublik existiert nicht, das Deutsche Reich besteht fort. Also eine ganz krude Gefühlslage und Wissenslage. Und die führt dann dazu, dass so ein Typ wie Peter Fitzek, der König von Deutschland ist, sich im Hermelinmantel hat krönen lassen, Kampfsportler, Esoteriker und ich weiß nicht was alles, mit Bezügen zu Scientology, mehrfach vor Gericht gestanden, verurteilt, hat eine eigene Bank aufgemacht und eine Krankenversicherung, hat im Moment über 600 Leute, die bei ihm Bankkonten halten. Und auf die Frage, warum die das tun, obwohl sie doch wissen, dass der Typ ein Betrüger und ein Scharlatan ist, wir fühlen uns bei ihm so geborgen. Ich weiß, da kann man sich nur schütteln und sagen, selber schuld. Das Problem ist nur, es werden immer mehr. Fantasiedokumente, viel Schreiberei, Ablehnung von Steuern. Das alles hat mal angefangen mit GEZ-Gebühren. Ich glaube, wenn wir hier alle ehrlich sind, dann sind wir nicht begeistert, wenn wir jeden Monat oder alle 3 Monate unsere GEZ-Gebühren bezahlen. Aber keiner von uns würde, glaube ich, auf die Idee kommen, ich hoffe zumindest nicht, zu sagen, wir zahlen gar nicht. Und wissen Sie, was das Spannende ist? Die haben jahrelang nicht gezahlt und es ist nichts passiert. Und weil nichts passiert ist, haben die gesagt, na, wenn das so einfach ist, sparst du 2 Jahre, hast du schon mal einen Sommerurlaub, je nachdem, wie sie fahren wollen, raus. Dann haben andere gesagt, na, dann sparen wir auch. Wir zahlen keine GZ-Gebühren, wir zahlen keine Wassergebühren, wir zahlen keine Steuern und es passiert nichts. Und das ist eins der großen Probleme im Bereich der Reichsbürger, aber auch in anderen Bereichen. Ja, der Staat muss gut aufpassen, welche Regeln er erlässt. Aber wenn sie erlassen sind, dann müssen sie auch durchgesetzt werden. Und wenn sie nicht durchgesetzt werden, dann passiert sowas wie Reichsbürger. Mit dem Ergebnis, dass die sagen, na, wenn es funktioniert, ist doch prima. Sie werden jetzt sagen, na ja, das ist ein Sonderfall. Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus der wunderschönen Gemeinde Kirchheim, die Ihnen allen bekannt ist, vielleicht mit der Erlebnisscheune, einem Platz, wo es eine Menge rechtsextremistischer Konzerte gegeben hat. Ich war da vor Jahren mal eingeladen zu einer Bürgersprechstunde, wo auch die Vertreter der Verwaltung mit dabei waren, also der Kommunalverwaltung. Dann haben die Bürgerinnen und Bürger sich beschwert und haben gesagt, naja, die Nazis parken bei uns im Garten, weil die Scheune hat keinen eigenen Parkplatz. Die pinkeln uns an die Bäume und beschmieren uns die Briefkästen, aber es macht keiner was. Dann haben die gesagt, ja, wir haben schon Parktickets ausgeschrieben für falsches Parken. Und, wird es passiert, haben die Leute gefragt. Nix, die haben nicht bezahlt. Und, was haben sie dann gemacht? Ja, dann haben wir gemahnt. Und, was ist passiert? Nix, die haben nicht gezahlt. Und dann? Jetzt schreiben wir keine Parktickets mehr. Das ist ein Beispiel. Macht aber nochmal deutlich, wenn man diesen Staat herausfordert und es kommt nix, no, dann können wir ja weitermachen. Hier ist diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts mit dem Deutschen Reich. Also nur noch mal, um es unter uns klar zu machen. Wenn Sie in Ihrer Datscha sind, die Ihnen selber gehört, dann stehen Sie sowohl im Deutschen Reich als auch in der Bundesrepublik Deutschland. Und wenn Sie abends nach dem dritten Köstritzer sich selber zum Reichskanzler oder zur Kanzlerin machen, dann können Sie entscheiden, ob Sie sich lieber im Reich wohlfühlen oder in der Bundesrepublik. So viel zu deren Gedankenwelt. Ich habe gesagt, prima, dann führen wir jetzt Grenzkontrollen am Gartenzaun ein. Mein Innenminister fand das nicht lustig, aber ich habe gesagt, naja, aber wir haben dann eine Gebühr eingeführt für Dokumente, die Sie in der Regel abgeben bei den Einwohnermeldeämtern, Ihre Pässe und so weiter, weil Sie wollen ja keine deutschen Staatsbürger sein. Im Übrigen, Sie haben doch, glaube ich, alle Personalausweise, oder? Keine Sorge, ich habe nichts geraucht. Haben Sie Personalausweise? Nur, dann sind Sie Personal der Bundesrepublik Deutschland. Sie lachen, das ist deren Vorstellung. Ja, die sind irre. Aber die kommen damit durch und fahren mit solchen Kennzeichen durch die Gegend und zahlen keine Steuern. Und jetzt wird's knifflig. 1949, Präambel des Grundgesetzes. Denken Sie mal dran, die sagen, es gibt keine Verfassung und es gibt auch keine Bundesrepublik Deutschland. Da heißt es, also 49, die Version bis 89, um dem staatlichen Leben für eine Übergangszeit eine neue Ordnung zu geben. Da steht es doch schwarz auf weiß. Das war eine Übergangszeit mit dem Grundgesetz. Und solange es keine neue Verfassung gibt, gibt es keine Verfassung, gibt es keine Bundesrepublik. Ist natürlich Blödsinn, diese Schlussfolgerung. Funktioniert aber prima. Weiteres Indiz, und Sie werden gleich merken, worauf ich raus will. Artikel 146 bis 1990. Dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Nun, können Sie sich erinnern, dass Sie an der Verfassung mitgewirkt haben? Nö. Na also, dann haben wir keine. Klare Sache. Wenn wir keine Verfassung haben, dann gibt es auch keine Bundesrepublik Deutschland. Und da sind wir jetzt in der ganzen Gefühls- und Gemengelage auch zur Frage deutscher Einheit. Was wurde uns 89 versprochen? Nicht nur Ampelmännchen, sondern Einheit auf Augenhöhe. Wir bauen zusammen was Neues. Also so ungefähr zumindest. Ich war schon aus der Milchflasche raus, 89. Also ich habe das so ein bisschen mitgekriegt. Was ist draus geworden? Der Beitritt zum Videoclub. Ihr habt uns doch verarscht. Ihr habt uns belogen. Ihr habt uns hintergangen. Und heute schreibt die Geschichte der Sieger. In diese Gefühlslage stoßen genau diese Reichsbürger mit dieser Argumentation. Und nicht wenige sagen, nur die haben doch recht. Und wissen Sie, was noch oben drauf kommt, warum wir so viele Russlandfahnen auf den Montagsdemonstrationen haben? Ja, 30 Jahre Schutzmacht Sowjetunion hat seine Spuren hinterlassen, das ist aber nur die halbe Miete. Nur so wie die NATO die Russen beschissen hat, so haben uns die Wessis beschissen mit der Einheit. Passt. Jetzt haben wir ein neues Grundgesetz, 146. Da heißt dann wieder, für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tag, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Na, da steht doch schon wieder. Wir haben keine Verfassung. Ist natürlich Blödsinn, aber kann man so lesen. Und da sind wir wieder an einer Stelle, wo ich ganz am Anfang mit Ihnen heute Abend schon war. Wenn wir Politik nicht erklären, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn die Leute sich eine eigene Erklärung suchen. Und einige belassen es nicht nur bei den Gedanken, sondern machen Taten daraus. Und dieser tiefsitzende, ja, diese Verletzung, belogen worden zu sein, 89. Und da braucht man nicht schön zu reden. Das war anders geplant. Sitzt bei vielen. Und ich sage, wir ernten heute, was wir 30 Jahre nicht gepflanzt haben. Und wundern uns, nicht alle, aber warum viele da mitmachen und auf der Kante sind. Wie könnte es anders sein? Überwiegend 82% männlich, höheres Lebensalter, 50 drüber, tut mir auch leid, aber ist so. Außerhalb von Großstädten, weil in Großstädten ist man ja mondän, da ist man vor solchen Schreckgespenstern gefeit. Häufig Probleme mit Behörden und Gerichten. Aber ganz gefährlich, sie sind eben radikalisiert. Ich springe hier mal jetzt drüber über die Hintergründe. 21.000 in der ganzen Bundesrepublik und immer mehr werdend. Wir hatten so ein Phänomen mit dem Prinzen Reuß, Sie erinnern sich, in Bad Lobenstein, große Durchsuchungsmaßnahme. Da sind welche auf die fixe Idee gekommen, Moment mal, der Prinz Reuß ist Adelslinie. Jetzt machen wir den Prinzen einfach zum neuen Reichskanzler, dann haben wir noch mehr. Weil die Hohenzollern schrauben nämlich auch schon die ganze Zeit dran rum und stellen sich in ihren kühnsten Träumen vor, na, wenn die Vögel übernehmen, haben wir auch eine Chance, wieder an der Spitze zu stehen. Ja, sie gucken mich an, wie ich auch immer gucke, weil ich mir sage, das kann alles nicht wahr sein, das ist ein schlechter Film. Aber unser Prinz Royce hatte einige Leute um sich geschart, um nicht zu sagen einige hundert. Eine Truppe, eine Kampftruppe aus ehemaligen Veteranen und Reservisten der Bundeswehr, die also auch an Waffen und Sprengstoff ausgebildet waren. Ein paar Esoteriker, Sternendeuter und noch so freudige Menschen. Die meinten das sehr ernst, was sie da gemacht haben. Und das sind nicht die letzten, fürchte ich. 1200 davon haben bis heute legal Waffenerlaubnisse. Ja, wir haben ein neues Gesetz, aber ich habe immer noch Verwaltungsrichter, die mir erklären wollen, die sind ein bisschen gaga. Aber die haben 30 Jahre ihre Waffen ordentlich im Schrank verschlossen. Die sind zuverlässig, die müssen ihre Waffen behalten. Wo ich dann sage, was muss bitte noch passieren? Ich rede gar nicht von illegalen Waffen, aber damit wir wenigstens hier an der Stelle deutlicher werden. Wir haben im öffentlichen Dienst eine ganze Reihe von denen, man glaubt es kaum. Wir haben einen Veteranenverein. Wir ziehen nicht in den Krieg, wir sind im Krieg. So viel zum Vertrauen von Leuten, die für dieses Land geschworen haben, ihr Leben zu lassen. Man kann die Statistik nicht lesen, ist auch gut so. Wir sind da nicht Spitzenreiter, wir sind nur im Mittelfeld. Die Bayern sind ganz vorne mit der Gesamtzahl. Gemessen an der Bevölkerung sind wir aber Spitzenreiter, was die Reichsbürger angeht in Deutschland. Ganz verrückte Leute, Xainu Naidu, Xavier Naidu, Attila Hildmann, Leute, wo man sagt, das haben die mit dem Deutschen Reich zu tun, sind alle auf demselben Trip unterwegs. Wir haben sogar einen lokalen Mexikaner in Thüringen, wo die sich mehrfach getroffen haben. Da darf man nur essen und bestellen, wenn man Reichsbürger ist. Die Bude ist in der Zwischenzeit zugemacht worden, weil wir dann doch so schlau waren, gesagt haben, naja, wir haben andere Möglichkeiten. Und hier der Spitzenreiter. Ein Reichsbürger in der Nähe von Nora, 20 Gewehre, Pistolen, Schießstand, Granaten, Kanone, wollen Sie alles nicht wissen. Diese Leute sind eine ernsthafte Gefahr und nicht nur ein paar Spinner, die man vernachlässigen kann. Und oftmals beginnen die Leute als Reichsbürger und enden dann als Rechtsextremisten. Ich höre jetzt auf, will Ihnen vielleicht nur einige Beispiele noch zeigen von, wir lassen, glaube ich, die Verfassungsschutz, die Delegitimierer und die Leute aus der Pandemiezeit, weil da verlieren Sie dann erst recht den Glauben an die Welt, wenn Sie hören, was die unterwegs sind. Aber einen Film will ich Ihnen noch zeigen, der dauert auch nur ganz kurz, weil der zeigt Ihnen, zu was Menschen dann fähig sind. Wo man sagen würde, Mensch, das sind doch eigentlich Bürgerinnen und Bürger so wie Sie und ich. Wir regen uns mal auf und wir sind nicht mit allem einverstanden, wird die in Erfurt hier entscheiden, im Parlament. Aber Sie werden gleich sehen, denen entgleitet alles. Und Sie sind nicht wirklich in Not, aber Ihnen entgleitet alles.
Es folgt ein Clip, der den Polizeieinsatz bei einem der sogenannten Spaziergänge in der Corona-Pandemie zeigte. Die Polizistinnen und Polizisten wurden dabei aggressiv eingekreist, angeschrien und körperlich angegangen.
Warum zeige ich Ihnen dieses Video? Abgesehen von den Regenbogenschirmen und der Kleidung, ganz normale Bürgerinnen und Bürger, eher so im fortgeschrittenen Alter, völlig außer Rand und Band geraten, Spaziergänger, die Polizisten, muss ich ehrlich sagen, ziehe ich die Mütze vor, dass sie Ruhe bewahrt haben. Die Polizisten haben ein paar Spaziergänger festgestellt und wollten wissen, wer diese Spaziergänger anführt und sind so attackiert worden von ganz normalen Bürgern in Zeiten der Pandemie. Man hat ihnen die Funkgeräte abgerissen und dann unterm Zaun durchgeschoben, weil man verhindern wollte, dass sie Verstärkung rufen, weil sie sich wirklich in einer Bedrohungslage befunden haben. Sie haben ja gesehen, wie aggressiv die Leute gewesen sind. Und ich sage an dieser Stelle ganz ehrlich, ich ziehe die Mütze vor diesen Polizeibeamten und Beamten, dass die nicht die Nerven verloren haben. Das hätte auch anders ausgehen können. Das ist das, was wir zum Teil jeden Tag in der Pandemie, aber auch jetzt montags erleben. Und ich frage mich, was führt dazu, dass solche Menschen, ich rede hier nicht von klassischen Szeneangehörigen, so ausrasten. Und da sind wir dann wieder genau bei dem Thema, wie sieht es mit dem Vertrauen in unsere Demokratie, wie sieht es mit Vertrauen in unseren Staat aus, wie sieht es mit Kommunikation aus? Das sind die Probleme, mit denen wir uns jetzt beschäftigen und die uns sicherlich auch in Zukunft noch mehr beschäftigen werden, weil wir sind noch nicht durch. Wir haben 2014, 2015 angefangen mit der Flüchtlingskatastrophe in Anführungsstrichen, so wie sie suggeriert wurde, die Bedrohung, die Gefahr. Wir haben danach das Thema Pandemie gehabt. Wir haben jetzt das Thema CO2, hätte ich fast gesagt, Umweltschutz. Wir haben wieder ein Thema Flüchtlinge. Wenn Sie sich angucken, wie Tommy Frank und andere auf der Straße Stimmung machen, die Frage ist, wie entwickelt sich das weiter? Ich kann Ihnen darauf keine Antwort geben, außer dass wir uns gemeinsam überlegen müssen, wie wir wieder Vertrauen in diesen Staat, in die Handlungsfähigkeit des Staates, in die Demokratie den Menschen vermitteln können, damit wir uns wieder gesittet miteinander auseinandersetzen und nicht so, wie das hier der Fall gewesen ist. Und da rede ich noch nicht von den Rändern, die radikalisiert sind und die versuchen, Chaos zu stiften und diesen Staat an das Existenzminimum zu drängen in seiner Handlungsfähigkeit. Ein großes Thema ist, das wird weder die Polizei noch wir der Verfassungsschutz lösen können, wie kann Politik wieder Vertrauen schaffen? Und da fällt mir nur ein, ja, ich bin schweinchenschlau. Ich muss mit den Bürgerinnen und Bürgern reden. Und da reicht es nicht, einen Tweet rauszuhauen auf Twitter, sondern ich muss meine Politik erklären, ich muss mir Kritik anhören, ich muss mich damit auseinandersetzen, so wie früher, im Gespräch, Auge in Auge. Und das passiert heute. Viele tun es noch, aber leider viel zu wenig. Und ich erlebe oftmals, aber vielleicht können Sie mir auch Erklärungen geben, was noch nötig ist, damit wir aus dieser Vertrauenskrise herauskommen. Ich höre hier auf, weil ich schon meine Zeit deutlich überschritten habe. Hoffe, habe Sie genug provoziert, damit wir jetzt noch in eine lebhafte Diskussion einsteigen können. Und ich hoffe, es hat Ihnen trotzdem ein bisschen gefallen, auch wenn ich jetzt nicht nur rosane Landschaften verkündet habe. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Sie hörten Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.